Es ist nichts Neues, dass Tage unterschiedliches Gewicht haben. Auch dass wir uns an manche Tage besonders erinnern können und manche sind weg, als hätten sie sie nicht erlebt. Eine Frage an uns. Weiß jemand noch, was am Mittwoch los war? Ihr müsst das nicht sagen, sondern nur, ob ihr euch erinnern könnt. Wer kann sich an den Mittwoch dieser vergangenen Woche erinnern? Ich staune. Dann bin ich ja nicht allein. Der Mittwoch hatte es in sich. Schon ganz morgens. Dann hat uns Not in die Gegenwart Jesu getrieben. Wir haben gebetet. Und dann haben wir die Losung aufgemacht. Und dann stand da etwas so Tröstliches. Und dass wir gesagt haben, das passt ja richtig zu dem unserem Erleben. Und es verging kurze Zeit. Dann kriegten wir einen Anruf von Piroschka. Und das hat sie ja gerade erzählt, warum sie heute nicht hier steht. Drei schwerwiegende Dinge, sodass sie gesagt hat, da brauche ich Hilfe. Und auf mir blieb dann die Last sitzen. Die zweite Last an diesem Tag, umso wichtiger, umso kräftiger haben wir die Losung festgehalten. Ich lese sie vor. In der Angst rief ich den Herrn an. Und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Bei der ersten Last haben wir das schon freudig angenommen. Und bei der zweiten Last, für mich war das schon eine kurze Zeit der Spanne der Vorbereitung. Aber in der Angst rief ich den Herrn an. Ich habe keine Angst gehabt. Es ist auch gar nicht so wichtig, dass wir uns auf der Angst festhalten. In dem Wort Angst steckt ja im Deutschen das Wort eng. Eng wird es ja manchmal schon dann, wenn das Portemonnaie halb leer ist und wir müssen was bezahlen. Eng wird's doch auch, wenn unsere Gesundheit nicht so hinhaut. Wenn wir nicht fähig sind, die Dinge zu erledigen, die auf uns zukommen, im persönlichen Leben, der Familie, am Arbeitsplatz, selbst an der Gemeinde, da kann's doch auch eng werden. So eng, dass manche sich zurückziehen. Was machen wir, wenn es eng wird? Wenn die Angst über uns kommt, wie wichtig und gut ist es, wenn wir dann einen Ansprechpartner haben? Wenn wir beten können? Wenn wir eine Stelle haben, die das annimmt und anhört, was uns belastet. Hast du die? Nützt du die? Wir sind heute Morgen, ich habe diese Losung heute Morgen mitgebracht. Wir sind heute Morgen eingeladen, in unseren Ängsten, da wo es bei uns eng und knapp wird, den Herrn anzurufen und erleben, dass der Herr mich hört und tröstet mich. Das Wort Trost, da denkt man ja dann gleich an Traurigkeit. Aber das Wort Trost hat im Neuen Testament ein besonderes Gewicht. Da steckt nämlich das Wort Tröster drin. Und Luther hat das Wort für den Heiligen Geist als Tröster übersetzt, den der Herr Jesus ankündigt. Aber das Wort Tröster, das hat mehrfache Bedeutung. Tröster ist natürlich der, der in der Traurigkeit uns nicht allein lässt. Aber es steckt auch da drin das Wort Anwalt. Wann rufen wir einen Anwalt? Wenn wir Schwierigkeiten haben mit der Rechtslage. Jesus hat uns einen Anwalt gegeben, einen, der für uns eintritt. Und für mich ist es auch wichtig, dass ich darin das Wort Tröster und Anwalt, da steckt drin, zusprechen. Ich habe mal einen Film gesehen über eine Basketballmannschaft oder Footballmannschaft und die haben dann einen Trainer gehabt. Wenn die nicht mehr konnten vor Schwäche, dann hatte er sie ihnen zugesprochen, hat sie ermutigt. Noch ein Schritt, noch ein Schritt. Die haben sich dann gegenseitig getragen auf dem Rücken und dann die auf Geschwindigkeit. Nun ja, da geht's ja da um Muskeltraining und Geschicklichkeit. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann haben wir einen Trainer, der bei uns steht, der uns nicht fix und fertig macht, sondern der uns ermutigt. Noch einen Schritt weiter. In der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Nun will ich euch noch sagen, dass das aus dem Psalm 118,5 kommt. Der Psalm 118 gehört zu der Zusammenstellung von Psalmen, sind entweder 6 oder 4, die werden der Lobgesang genannt, Hymnen. Bei Matthäus und bei Markus wird uns berichtet, nach dem Abendmahl Jesu sangen die Jünger, sprachen die Jünger den Lobgesang und gingen dann nach Gethsemane. Das ist ein Geheimnis mit diesem Psalm, dass unser Herr Jesus das mit den Jüngern zusammen selbst auch gesprochen hat. In der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Apostel Paulus, von ihm wird berichtet und seinem Mitarbeiter Silas, als sie im Gefängnis waren, ausgepeitscht vorher, in den Bock gespannt. Um Mitternacht sangen sie die Hymnen. Diese 3 oder 4 oder 6, die sie hatten in ihrem Herzen und in ihrem Kopf. Und als sie das, diesen Lob Gottes ausgesprochen, diesen Vertrauensvorschuss gegenüber ihrem Herrn, da schickte der Herr das Erdbeben, das die Türen öffnete und ein solches Gewicht hat dieser Psalm für mich. Und mögs euch der Herr auch schenken. Nun ist ja so, dass in der Herrnhuter Losung zu der Losung auch immer ein Lehrtext gehört. Ich habe einen Lehrtext an diesem Morgen am Mittwoch gefunden für mich. Mit dem, das möchte ich jetzt noch mit euch teilen. Aus Matthäus 15. Prüft mal, ob die zusammenpassen. In der Angst rief ich den Herrn an, ist die Losung, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der neutestamentliche Bezug. Meine Entdeckung ist, und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Ich möchte euch in diese Spannung mit hineinnehmen. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr habt gebetet für euch selbst, für eure Familie, die Kinder. In der Gemeinde. Für Menschen, die sich euch anvertraut haben. Und dann erlebt ihr das, was diese Frau in der Nähe von Tyrus und Sidon erlebt. Und er antwortete ihr kein Wort. Sie erwartete ein Wort. Und es bleibt Schweigen. Sie hatte Vertrauen. Und was für ein Vertrauen. Sie überwindet jede kulturelle, rassische und religiöse Grenze und geht zu diesem Rabbi aus Nazareth. Sie muss ja von ihm gehört haben. Wie kann sie ihn sonst als Herr und Sohn Davids ansprechen? So gebraucht Gott manchmal Dinge, dass wir etwas mitgekriegt haben und dann zu einem bestimmten Augenblick können wir das gebrauchen. Setzt er's ein. Aber lasst mich den Text im Ganzen lesen. Matthäus 15, 21 bis 28. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Jesus ist Ruhe und Stille bedürftig. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Dein Glaube ist groß. Das ist der Schluss dieser Geschichte. Das wird deutlich auf diesen schweren Schritten, auf diesem dreimaligen Nein, das diese Frau erlebt, zu ihrem Gebet, zu ihrer Not, zu ihrer Enge oder Angst. Wie sieht das aus mit dem großen Glauben? Wünschen wir uns auch großen Glauben? Die Jünger, die haben ja mal Jesus gesagt: Stärke uns den Glauben, dass wir festhalten an dir. Und da sagt er, es kommt nicht auf großen Glauben an, auf einen starken Glauben an, sondern auf einen lebendigen Glauben. Glaube wie ein Senfkorn. Aber hier ist keine Rede mehr vom Senfkorn, sondern am Schluss diese Ermutigung, der dann auch die Heilung und die Gebetserhörung folgt. Dein Glaube ist groß. Zu niemandem sagt dir der Herr Jesus dieses Wort. Das ist das einzige Wort, was diese Frau, diese syrophönizische Griechin, diese Heidin, was sie bekommt. Aber die Schritte, mein Glaube auf dem Prüfstand, habe ich mir diese Gedanken überschrieben. Mein Glaube auf dem Prüfstand. Und wie prüft Jesus diesen Glauben der Frau? Aber vielleicht denkt ja jemand, wie kann denn aber Jesus schweigen? Er ist doch das ewige Wort, der Logos, der die Welt geschaffen hat. Warum hat er denn kein Wort für diese Frau? Johannes, also wir können im Zweifel bleiben, ob Jesus herzlos ist, gefühllos. Er hört doch nachher auf die Jünger, spricht mit ihnen und dann spricht er auch mit der Frau. Warum schweigt Jesus? Das wird uns, steht nicht in der Bibel. Ich denke, der Herr hat durch Johannes 60 Jahre später eine Antwort darauf gegeben, als Johannes das Johannes-Evangelium geschrieben hat. In der Kapitel 5, da lässt Jesus hinter das Geheimnis seiner Sendung schauen, dass er sagt, der Sohn kann nichts tun, als was er den Vater tun sieht. Der Sohn kann nichts reden, als was er den Vater reden hört. Er war ganz und gar in der Spannung, Herr, Vater, wie soll ich denn jetzt reagieren auf diese Not, auf diesen Notschrei? Und wenn wir nichts hören von dem, dass sich da etwas rührt, in unserer Situation sich ändert oder in der Situation eines anderen, dann lass uns in dieses Geheimnis hineingehen, in das Geheimnis der Verbundenheit mit dem Vater und mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Das ist Hochschule, zu wissen, wann soll ich reden und wann soll ich schweigen. Was soll ich sagen? Aber das rettet uns, dass da der eine Mensch, der Mensch Jesus Christus, so mit dem Herrn verbunden war. Die Frau, die schreit sich die Seele aus ihrem Herzen heraus. Und als Jesus am Kreuz hing, da wird uns gesagt, und er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schreit, um unsertwillen, um deiner Last, um all der Dinge, die dir das Leben eng machen. Das Besondere bei dieser Frau ist ja, sie sagt, Herr, sie schreit, Herr, erbarm dich meiner. Was fehlt ihr? Sie hat eine Last, sie trägt eine Last, nämlich ihre Tochter. Im Galaterbrief wird uns gesagt, wenn einer leidet, so leiden sie alle. Dass einer des anderen Last trägt. Trägst du eine Last? Einen anderen? Deinen Ehepartner? Dass er zum Glauben findet? Trägst du eine Last, dass dein Kind den geraden Weg geht? Dass sie, wenn sie ihren Partner finden, dass sie nicht gleich zusammen ins Bett gehen, sondern dass sie zuerst die geistliche Gemeinschaft suchen und die seelische Verbindung. Und dann bekommt der Körper auch sein Recht. Du machst dir Sorgen um einen anderen, um eine Tochter. Hier wird steht extra, die von einem bösen Geist übel geplagt wird. Steht hier im Grundtext. Sie wurde schwer dämonisiert. Also meine Zeit läuft, ist ja weggelaufen. Aber wenn wir daran denken, schwer dämonisiert, kennen wir jemanden, der schwer dämonisiert ist, der in einer Unruhe hineingetrieben ist und der andere in Unruhe bringt? Mobbing, auch am Arbeitsplatz, Kampf. Was ist da dämonisiert? Unsere ganze Gesellschaft ist dämonisiert, oder? Aber das ist nichts, damit wir uns abwenden und sagen, geht uns nichts an. Nein, im Gegenteil. Dass wir schreien zum Herrn. Erbarm dich über mich, weil es mir so nahe geht. Was da in den Kindergärten geschieht, in den Schulen, in den Universitäten, in den wissenschaftlichen Instituten, in der Forschung. Schrecklich dämonisiert, verblendet. Herr, erbarm dich über mich. Aber der Herr schweigt zunächst. Und darum, das ist ein Wort, damit, also das Vorbild ist ja der große Glaube. Schreien, der Glaube, der große Glaube, der schreit zum Herrn. Wann schreien wir? Wenn uns der Geduldsfaden reißt, ne? Wenn wir miteinander reden und dann schreien wir. Oder wenn wir Schmerzen haben, dann schreien wir. Aber wenn uns die Not der anderen so nahe kommt, unser Herr Jesus hat am Kreuz geschrien, weil er unsere Last, meine Last auf sich genommen hat. Und darum ist das gar nicht schlimm, wenn wir mal übel gequält werden, wie die Tochter, dämonisiert sein. Darum ist es nicht schlimm, wenn wir umkehren und wenn wir uns entschuldigen, wenn wir Frieden machen. Evangelium, frohe Botschaft ist, ich glaube an den, der Schuldige gerecht spricht, ihren Glauben stärkt. Das Zweite, als diese Frau sich nicht durch das Schweigen Jesu abhalten lässt, fällt sie vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir, wieder mir. Dieses fällt sie vor ihm nieder, da steckt der Hund drin, den Jesus nachher aufnimmt. Wie ein Hund sich hinwirft vor Menschen, vor den Königen, Großkönigen damals, vor den Kaisern. Vor Jesus haben sich nur mal 5 Hilfesuchende hingeworfen, nicht in der das wird uns berichtet in der Schrift. 3 haben es seine Jünger getan, dass sie sich vor ihm hingeworfen haben. Und muss ich euch vormachen? So. Und 1 haben sich die Soldaten vor ihm hingeworfen. Aus Spott. Um sich lustig zu machen über den König der Juden. Ach, ich denke, ob da nicht vielleicht doch einige zum Glauben gekommen sind hinterher, dass sie gesagt haben, wir haben uns vor dem Richtigen gebeugt. Der große Glaube schreit, erstens, zweitens, der wirft sich vor dem Herrn hin. Das ist bei uns nicht üblich. Und ich möchte auch nicht was Neues einführen, aber vielleicht könnten wir das ja zu Hause gelegentlich üben. Denn im 95. Psalm heißt es, lasst uns anbeten den Herrn und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Er ist der Herr, er ist unser Gott und wir, das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Es kommt ja nicht auf die Form an, aber manchmal ist es ganz gut und das hält uns jung, wenn wir mal was anderes machen, etwas Ungewohntes tun. Das Dritte, was dieser große Glaube brauchte, was notwendig war und was so schwer ist. Also ich habe ja erklärt, dass in dem Wort niederfallen schon der Hund drinsteckt, proskynäa. Und dann Jesus hat nicht abgeschaltet, sondern Jesus ist voll dabei, dass er das aufgreift von dem Hund. Und dann sagt er, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es für die Hunde. Bitte, was sagt Jesus hier? Wenn er das heute sagte, in einer bestimmten Umgebung, dann würden sie ihn vielleicht wegen Diskriminierung anklagen, den Prozess machen. Eine Syrerin, eine Griechin, eine Heidin als Hund zu bezeichnen, das ist doch wohl allerhand. Es ist manchmal ganz gut zu wissen, dieses Wort, was hier steht, heißt nicht nur Hund, heißt Hündlein, also ein kleines Hündchen. Das klingt schon ganz anderes. Und das greift die Frau auf. Die Geschlagene, die von Angst gequälte und unter der Last bedrückt ist, die jetzt noch das obendrauf kriegt, ein Hündlein, das den Kindern das Brot wegfrisst. Ja, sagt sie, ja, Herr, du hast recht. Das ist Demut, Ja zu sagen. Das ist Recht, Demütigung anzunehmen. Also vielleicht geht's uns ja so, dass wir sagen, Herr Jesus, von dir nehme ich die Demütigung schon an, aber wenn ich das erlebe von einem Arbeitskollegen oder von meinem geliebten Ehepartner, das fällt mir schwerer. Aber der große Glaube scheut sich nicht vor Demütigung. Das ist nichts Leichtes. Der am Kreuz hing, der hat nicht die Menschen zu sich gerufen, damit es uns leichter geht, sondern dass wir seine Nachfolger werden. Nachfolger im Tragen der eigenen Last und der Last der anderen. Und dass wir uns beugen in den Staub, wenn die ganze Gesellschaft nur stolz ist. Und dass wir uns beugen auch, dass wir vom Abfall leben, die Hündlein, das, was herunterfällt, vom Tisch, Davon leben die Hündlein. Also ich stelle mir Jesus ja nicht hartherzig vor, dass er geschwiegen hat. Ich denke auch, dass er seine Berufung und seine Sendung erklärt seinen Jüngern. Ich bin nur für das verlorene Volk Israel gesandt und nicht für diese Heiden hier. Aber ich stelle mir das vor, dass Jesus innerlich gewartet hat darauf, dass er das sagen kann. Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Dass er hier vom Vater, der ihn geleitet hat, von dem er sich leiten lassen wollte, das grüne Licht gekriegt hat, jetzt. Und jetzt wird auf einmal etwas deutlich. Weil der große Glaube so gewartet hat, sich auch hat so in den Staub hineingedrücken lassen. Jetzt erlebt sie und jetzt, dass hier sich die Tür öffnet zu den Heiden. Wer mal nachlesen will, also wir haben ja keinen Text, das hat nicht geklappt. Ich bitte mich, euch zu entschuldigen. Aber lest mal diesen Text, Matthäus 15, 21 bis 28. Und lest dazu dann aus Apostelgeschichte 21. Da wird berichtet, dass Paulus zurückkommt nach Jerusalem, wo er dann festgenommen wird, und dass er in Tyros und in Sidon Brüder und Schwestern findet. Meine Fantasie steht nicht in der Bibel, aber aus dieser Frau mit ihrer Tochter ist eine Gemeinde entstanden. Eine Gemeinde, die den Apostel Paulus noch stärken durfte. Ich denke, das hat Jesus schon gesehen und das hat ihn gestärkt und da hat er gejubelt. Daran will uns der Herr beteiligen. Möchtest du mit dabei sein bei diesem großen Glauben, bei diesem großen Vertrauen? Dann sag ihm deine Last, was dir's eng macht als Einzelner und als Gemeinde. Amen.